Ja, Versöhnung durch Vertrauen, so habe ich mal die Predigt überschrieben. Ich weiß nicht, ob es so der große Wurf ist. Mal sehen. Versöhnung durch Vertrauen. Wir lesen ja die Apostelgeschichte, jedenfalls ein großer Teil von uns im Moment. Und auch in der Bibelstunde gehen wir da so jede Woche voran, auch in Predigten. Und wir sind jetzt bei Apostelgeschichte 6 angelangt. Hochinteressantes Kapitel. Und wir haben gerade eben so gesungen, ja, wir triumphieren in Jesus, wir sind auf der Seite des Siegers und ach, wunderbar, eigentlich, ja, dann sind wir alle ein Herz und eine Seele, wir stehen anbetend vor dem Herrn, da gibt es ja eigentlich gar keine Probleme mehr. Es ist fast schon wie im Himmel und trotzdem merken wir, es gibt dann doch so Hänger manchmal, so gerade wie die Anlage jetzt gerade. Das war ein sehr kleiner Hänger, okay, aber es gibt auch größere Hänger. Sehen wir es mal uns an. Die Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 10. In diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, begehrten die Hellenisten gegen die Hebräer auf, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurde. Also mit Hellenisten und mit Hebräer sind zwei Gruppen in der Gemeinde gemeint. Nicht, dass man jetzt denkt, wer kämpft jetzt gegen wen oder so. Es geht um zwei Gruppierungen innerhalb der Gemeinde in Jerusalem. Da riefen die 12 die ganze Schar der Jünger zusammen und erklärten, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen widmen. Brüder, wählt aus eurer Mitte 7 Männer von gutem Ruf und voll Geist und Weisheit. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. Der Vorschlag fand den Beifall der ganzen Gemeinde. Und sie wählten Stephanus, einen Mann, erfüllt vom Glauben und vom Heiligen Geist, ferner Philippus und Prochorus, Nikanor und Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Sie ließen sie vor die Apostel treten und diese beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem wurde immer größer. Auch eine große Zahl von den Priestern nahm gehorsam den Glauben an. Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Doch einige von der sogenannten Synagoge der Libertiner und Cyrenäer und Alexandriner und Leute aus Zilizien und der Provinz Asien erhoben sich, um mit Stephanus zu streiten. Das sind also Leute, die nicht aus der Gemeinde sind, muss man auch dazu sagen. Aber sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. Wir haben angebetet und es ist ein bisschen wie im Himmel, wenn wir vor unserem Herrn stehen. Und es war auch ein bisschen wie im Himmel damals in der Gemeinde in Jerusalem. Denn es steht ja da, als die Zahl der Jünger zunahm. Also die nahm sehr unaufhörlich zu. Die Gemeinde wuchs unglaublich, Tag für Tag. Sie wuchs, weil der Heilige Geist in ganz besonderer Weise da war und wirkte. So dass das, was da gesagt wurde, verkündigt wurde, irgendwie unbezwinglich war. Also es leuchtete jedem ein. Es ist wahr. Jesus ist auferstanden. Er ist der Herr. Er ist der Heilmacher des Lebens. Ihm kann man sein Leben anvertrauen und soll man sein Leben anvertrauen. Er vergibt unsere Schuld. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir, was Jesus den Jüngern vorausgesagt hatte, bevor er zum Vater ging. Er sagte, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Dann geht der Satz noch weiter, nicht nur in Jerusalem, aber erstmal interessiert uns nur Jerusalem. Gleichzeitig war aber die Gemeinde auch unter Beschuss. Obwohl sie wuchs, und vielleicht gerade weil sie wuchs, war sie unter Beschuss. Es gab Kräfte, die ganz gewaltig an der Gemeinde rüttelten. Diese Angriffe, die kamen erstens von außen, von Leuten, die eben nicht gläubig wurden, die sich dem versperrten. Und das ist ja klar, der Glaube ist nicht jedermanns Ding, das steht sogar in der Bibel drin. Das habe ich am Anfang so meines Weges im Glauben gar nicht richtig verstehen können, weil ich fand es total toll. Jesus lebt, es gibt Hoffnung, wie kann sich da jemand bloß gegen versperren? Aber es ist so. Und es war ja auch klar, die Jünger sagten den anderen, den Hohepriestern, den Sadduzäern und was es da so gab, der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt und erlebt. Das heißt, ihr habt Jesus auf den Müll schmeißen wollen. Ihr habt ihn verworfen, weggeworfen und ihr dachtet vielleicht, ihr seid im Recht. Aber genau der Jesus ist im Recht. Er ist bestätigt vom Vater. Ihr habt einen schweren Fehler begangen und da haben sie sich versperrt. An Jesus glauben heißt ja zugeben, dass man einen schweren Fehler begangen hat bisher. Man versuchte sie, die Jünger also einzuschüchtern. Man stellte sie vor einen hohen Rat und legte ihnen die Pistole auf die Brust. Alles ohne Erfolg. Petrus sagt selber, was ist besser? Menschen gehorchen oder Gott gehorchen? Und das war ja klar, es ist immer besser, Gott zu gehorchen, denn die Menschen vergehen, aber Gott bleibt, er ist ewig. Man musste sie gewähren lassen. Also die äußeren Angriffe, die haben der Gemeinde erstmal überhaupt gar nicht geschadet. Aber dann gab es noch eine zweite Sorte von Angriffen und die kamen von innen, mitten aus der Mitte der Gemeinde. Zum ersten war es der Angriff der Heuchelei, des frommen Getues. Man könnte auch sagen, des Betruges. Davor hatte Jesus schon seine Jünger gewarnt. Er sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Was ist Sauerteig? Sauerteig ist etwas, was bläht, oder? Es bläht sich auf, es bildet Blasen. Es lässt den Teig größer aussehen, als er in Wirklichkeit ist. Es gab viel Armut in der Gemeinde. Besonders die Witwen standen völlig ohne jegliche Versorgung da. Es musste etwas geschehen und es geschah auch etwas. Es gab viele, die hatten Besitz, Immobilien und die fingen an, ihre Äcker oder vielleicht auch Mietshäuser zu verkaufen. Und die brachten das Geld hin zu den Aposteln, damit die das weitergaben an die, die bedürftig waren. Da war nun ein Ehepaar, die hatten ihr Land zwar verkauft, aber sie waren übereingekommen, einen Teil von dem Erlös behalten wir für uns. Da wissen wir schon, wir brauchen neue Spülmaschine oder was es da war. Und den Rest geben wir ab und wir sagen, das ist der Erlös von dem Ganzen. Und die beiden kommen unter dramatischen Umständen ums Leben. Und man fragt sich, wieso? Das ist doch völlig überzogen. Ich kann mir es nur so erklären, dass die Gefahr des Betruges, des frommen Betruges in der Gemeinde so unglaublich hoch war damals, dass das so sein musste. Aber das ist meine ganz private Meinung dazu. Der zweite Angriff, ja, das ist der Angriff durch Zwietracht in der Gemeinde. Und das ist natürlich eine ganz zeitlose Sache, denn Zwietracht gibt es ja immer. Schauen wir uns nochmal den Text an, den ich gerade vorgelesen habe, und zwar ganz besonders den Vers 1. In diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, begehrten die Hellenisten gegen die Hebräer auf, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurde. Also das ist so typisch. Ne? Man könnte jetzt so eine biblische Verbindung herstellen. Ah, da gab es doch diese alte Geschichte, wo die Hebräer ausgewandert sind aus Ägypten und die kamen in die Wüste. Und da haben die ja auch schon gemotzt. Das ist ja eine uralte Geschichte. Und damals ging es auch schon ums Essen. Aber hier kam noch etwas da hinzu. Die Gemeinde wuchs. Sie wuchs aber nicht nur an Zahl, sondern sie wuchs auch an Vielfalt. Es gab also in der Gemeinde die große Gruppe der alteingesessenen Israeliten, die sogenannten Hebräer. Die haben im Alltag Aramäisch gesprochen. Das war damals so wie eben vielleicht Deutsch heute, hier in Deutschland. Dann gab es aber auch eine ganz große Gruppe, vielleicht sogar gleich groß, von Menschen mit Migrationshintergrund. Es waren vielleicht die Spätaussiedler, könnte man sagen, damals, denn das waren alles Juden, die waren erstmal in alle Welt verstreut und dann sind sie langsam zurückgewandert nach Israel. Und viele wollten auch ihren Lebensabend auf jeden Fall in Jerusalem verbringen. Nun, die sprachen nicht Aramäisch, die kamen ja aus ganz anderen Teilen der Welt damals, die bedienten sich der griechischen Sprache. Das war so das, was heute Englisch ist, die große Verkehrssprache. Und die wurden die Hellenisten genannt. Die Gemeinde wuchs also an Vielfalt. Leider waren die Apostel, also die 12 Gemeindeleitung, die waren alles Hebräer. Die waren nicht Multikulti, die waren alles Hebräer, waren zwar sehr unterschiedlich, aber von der Herkunft her sprachen sie Aramäisch. Und die hatten naturgemäß die anderen, die Hellenisten, nicht so im Blick. Wie das so ist, wenn man mehrere Sprachen hat in der Gemeinde, dann sortiert sich das so ein bisschen. Wenn ich nach dem Gottesdienst, angenommen wir wären halb-halb, irgendwie eine andere Sprache, dann gehe ich wahrscheinlich erstmal zu denen hin, die meine Sprache sprechen. Also hat man schon gewisse Leute mehr im Blick als andere. So ging es den Aposteln. Dazu kam noch etwas anderes, nämlich die Apostel hatten so viel mit der Verkündigung zu tun, dass sie so beansprucht waren, das ging so auf Kosten der Verteilung, der Gerechtigkeit bei der Verteilung des Geldes. Die Leute brachten ihnen ja das Geld. Und das hätte sehr viel Zeit erfordert, da ganz genau vorzugehen. Kein Wunder, dass die Hellenisten bald ziemlich verärgert waren. Es kam zu einer Protestbewegung. Leider ging diese Protestbewegung total schief. Es ging leider, wie wir lesen, hier nicht so sachorientiert, sondern und noch nicht mal gegen die Apostel, sondern gegen die andere Gruppe in der Gemeinde, gegen die Hebräer. In diesen Tagen begehrten die Hellenisten gegen die Hebräer auf, nicht gegen die Apostel. Das ist leider sehr schade. Ein Riss ging quer durch die Gemeinde und vielleicht eine kleine Ursache am Anfang, aber das kann schon gewaltige Folgen haben. Diese Bedrohung war viel ernster als die Einschüchterungsversuche der obersten Priester damals. Da hat die Gemeinde noch zusammengestanden, da haben sie gebetet, wie ein Mann hinter Petrus und Johannes gestanden. Sowas gibt es leider sehr oft. Was tun? Was tun, wenn ein Riss durch die Gemeinde geht? Was tun, wenn ein Riss durch die Familie geht? Man kann es ja übertragen, eigentlich auf jede Gruppe. Ich weiß nicht, zu welchen Gruppen ihr alles gehört. Kann ein Verein sein sogar. Oder am Arbeitsplatz. Auf Seiten derer, die eine Beschwerde haben, gucken wir uns das erstmal an. Ich finde, sie haben sich falsch verhalten. Ich finde, die Gemeinde hat sich falsch verhalten hier. Kein Beispiel, dieses Geklage und Gemotze. Ich möchte mal sagen, wer eine Beschwerde hat, und es kommt wirklich vor, es gibt berechtigte Beschwerden. Es wird immer wieder vorkommen. Wir können noch so toll sein, es wird vorkommen. Erstens, klag nicht drauf los, sondern denk erst nach, ob deine Klage berechtigt ist. Ist deine Klage vielleicht eine Mücke oder ist es ein Elefant? Unterscheide. Versuche es mal rauszukriegen. Das haben die Witwen gemacht. Ihr knurrender Magen war Beweis genug. Das klang wie Elefant. Das war berechtigt. Das zweite ist, erhebe selber die Stimme und geh zu dem hin, der Teil des Problems ist. Sag nicht zu dem Schuldigen, sondern zu dem, der Teil des Problems ist und der was ändern kann. Mancher traut sich nicht, die Stimme zu erheben. Mancher traut sich nicht zu sagen, wo ihm der Schuh drückt. Und das ist schade. Er denkt vielleicht, das müssen die doch merken. Aber es steht uns nicht auf die Stirn geschrieben. Und die allerwenigsten können Gedanken lesen. Auch Apostel können keine Gedanken lesen. dass man sich nicht selber traut. Da man sich nicht selber traut, wartet man, bis ein anderer was sagt und ist vielleicht ganz froh drum. Wenn kein anderer was sagt, dann redet man selber drüber, nur leider mit Leuten, die eigentlich selber gar nichts damit zu tun haben. Mit denen, die einem vielleicht am nächsten stehen. Und schon ist der schönste Knatsch da. Also rede selber mit dem, der was ändern kann. Wie gut wäre das gewesen, wenn die Witwe XY zu den Aposteln gegangen wäre und gesagt hätte, mir knurrt der Magen, ich habe ein Problem, ich werde permanent übersehen. Wäre doch sachlich, oder? Wäre doch okay. Und fühlt sich auch keiner verletzt. Das können Betroffene machen. Entscheiden, ob die Sache berechtigt ist und zu dem hingehen, den es angeht. Sonst entsteht oft Unfriede oder so ein komisches Gefühl, es ist Unruhe da. Man kann nicht deuten, woher kommt's. Man weiß es nicht. So, das ist die Seite der Beschwerden oder der sich Beschwerenden. Kommen wir zur anderen Seite. Die gibt's ja auch noch. Es gibt da noch die Apostel hier. Geistliches Konfliktmanagement habe ich das mal genannt. Das ist so schön modern. Und da fallen mir so ein paar Sachen auf. Was ich am meisten bewundere und wo ich gerne lernen möchte, ihr seht, also ich predige auch mir selber, ist die Souveränität, mit der die Apostel das Problem behandeln. Wenn man sich das mal anschaut, es wird nicht zurückgeschossen. Man fühlt sich nicht angezählt. Es wird auch nicht das eigene Handeln irgendwie gerechtfertigt, dass man sich doch irgendwie richtig verhalten hat. Gar nicht. Nichts. Sie hören zu. Es wird herausgehört, wo das eigentliche Problem hinter dem Gemotze liegt. Man hätte auch sagen können, das ist Gemotze und das ist blöd und das wollen wir nicht haben in der Gemeinde. Gar nicht, sondern sie hören und überlegen, wo liegt das Problem. Und sie stellen fest, die Klage ist berechtigt. Hier muss etwas Dringendes passieren. Es ist genug da. Keiner muss hungern. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Die gerechte Verteilung ist das Problem. Und dann die Anschlussfrage, wie können wir das in Zukunft besser machen? Und das Zweite, was mir auffällt, ist, sie versuchen nicht, alles selber zu machen. Würden sie alles selber machen, könnten sie ja. Sie haben ja viel Zeit zur Verfügung, dann müssen Sie erheblich mehr Zeit in die Beziehungspflege in der Gemeinde investieren. Sie müssen erheblich mehr Zeit mit dem hellenistischen Gemeindeteil verbringen, Witwe XY kennenlernen und die Witwe sowieso kennenlernen und zu gucken, wo drückt der Schuh, wo sind die besonderen Nöte. Das könnten Sie machen, aber es würde auf Kosten der Evangelisation und der Unterweisung gehen. Und das ist eben genau ihr Auftrag. In der Apostelgeschichte 6, Vers 2, da lesen wir, da riefen die 12 die ganze Schar der Jünger zusammen und erklärten, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen widmen. Sie sagen nicht, wir sind zu Höherem geboren, das ist unter unserer Würde. Das sagen sie nicht. Jesus hat gesagt, hat da sehr deutlich auch was darüber gesagt. Sie sagen, wenn wir das machen würden, versäumen wir unseren Auftrag. Was mir noch aufgefallen ist, sie müssen nicht alles unter Kontrolle haben. Diese Haltung ist vom Heiligen Geist gewirkt. Denn hier in diesem Bereich haben wir es ja mit Ängsten auch zu tun. Wenn uns etwas entgleitet, da haben wir ja Angst vor. Sie müssen nicht alles unter Kontrolle haben. Bei der Expedition, also bei dieser Fortbildung, die wir alle halb Jahr bei uns in Hemsbach haben, haben wir das gelernt und auf einen Satz kondensiert. Entweder du willst die Gemeinde kontrollieren oder du willst, dass sie wächst. Das Letzte, was mir aufgefallen ist, sie schenken der Gemeinde Vertrauen. Vertrauen ist die Basis, nicht Kontrolle, Vertrauen. In der Apostelgeschichte 3, Vers 4 steht der große Wurf: Brüder, wählt aus eurer Mitte 7 Männer von gutem Ruf und voll Geist und Weisheit. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. Wir haben in unserer Gemeinde die Gepflogenheit, dass wir gerne möchten, dass die Entscheidungen nach Möglichkeit dort getroffen werden, wo die Arbeit, wo die Mitarbeit auch geschieht. Die Entscheidungen werden nicht in der Gemeindeleitung alle getroffen, sondern in der Mitarbeit. Ausnahme, wenn es um größere Geldsummen geht. Das ist was anderes. Da möchten wir gerne mitsprechen. Im Übrigen möchten wir uns das aufs Herz legen. Wir möchten gerne Kontrolle abgeben und Eigenverantwortung schenken. Andere sollen es tun. Sie sollen die Apostel entlassen. Die Apostel geben, was tun die? Die geben im Grunde genommen nur 5 Kriterien vor. Mehr nicht. Die beteiligen sich noch nicht mal an der Wahl. Verzichten auf ihr Wahlrecht. 5 Kriterien. Erstens, es sollen Gemeindemitglieder sein. Also unter euch steht da ja. Zweitens, es sollen 7 sein. Drittens, sie sollen einen guten Ruf haben. Das ist ja klar, braucht man solche Leute dafür. Viertens, sie sollen voll Geist sein. Und letztens, fünftens, sie sollen Weisheit haben, also die fachliche Kompetenz dafür. Sie sollen über den Zahlenbereich von 20 hinaus rechnen können und viele andere Dinge auch können. So, ja, das ist auch Management, gehört auch dazu. Alles andere ist Sache der Gemeinde. Sie vertrauen der Gemeinde, so wie sie selber sich das auch wünschen von der Gemeinde, dass die Gemeinde ihnen Vertrauen entgegenbringt. Jede Gemeindeleitung wünscht sich das, dass sich die Gemeinde ihnen Vertrauen entgegenbringt. Und die Gemeinde, sie erweist sich als vertrauenswürdig. Apostelgeschichte 6, Vers 5. Der Vorschlag fand den Beifall der ganzen Gemeinde und sie wählten Stephanus, einen Mann erfüllt vom Glauben und vom Heiligen Geist, ferner Philippus und Prochorus, Nikanor und Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Also die Gemeinde spendet einmal Beifall. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, ob die wohl so geklatscht haben, wie wir manchmal klatschen. Keine Ahnung, hört, hört. Und der Hammer ist, wenn man sich, also wir kennen ja die Leute nicht, die sie gewählt haben, sehen hier nur die Namen, aber was für Namen sind das? Fällt euch was auf bei den Namen? Alles griechische Namen. Also alles Leute, die zu der Gruppe der Hellenisten gehören. Also zu denen, die sich beschwert haben. Also das finde ich schon ein schwerwiegender Fall von Vertrauen, den die sich da gegenseitig gönnen. Die Apostel vertrauen nicht nur der Gemeinde, die Hebräer vertrauen auch den Hellenisten. Die Apostel beten für sie und sie legen ihnen die Hände auf zum Zeichen, ihr handelt jetzt ab jetzt in unserem Namen, in eurem Bereich. Wir stehen hinter euch. Wir beten für euch. Das Ergebnis ist, es gibt keine sozialen Probleme mehr, jedenfalls vorerst nicht. All die nächsten Probleme kommen dann schon. Es ist ja wie, die Gemeinde ist wie ein Schiff unterwegs, es kommen ständig irgendwelche Klippen. Aber diese Klippe ist umschifft. Zweitens, es gibt keine Unruhe mehr in der Gemeinde. Drittens, die Apostel sind freigestellt für ihre Kernaufgabe des Gebets und der Unterweisung. Und es heißt dann auch folglich am Ende dieses Abschnitts, und das Wort Gottes breitete sich aus. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem wurde immer größer. Der Schlüssel zu dem Ganzen ist Vertrauen. Es ist eine Vertrauensgeschichte. Aus dem Vertrauen heraus ist diese Lösung geboren. Und dieses Vertrauen kann nur der Heilige Geist schenken. Und das sind jetzt 3 Ergebnisse. Aber ich bin noch auf ein 4. Ergebnis gestoßen. Ein Ergebnis, das man nicht vorhersehen konnte. Das praktisch wie eine Nebenwirkung, eine positive Nebenwirkung noch dazugekommen ist. Ein unerwartetes Ergebnis. Durch die Übertragung von Autorität wachsen neue Mitarbeiter heran. In den nächsten 2,5 Kapiteln in der Apostelgeschichte geht es einmal fast nicht mehr um die Apostel, sondern es geht um 2 von diesen 7, um Stephanus und um Philippus. Sie gewinnen an Format. Der Heilige Geist erfüllt und gebraucht sie. Nicht nur für ihre eigentliche Aufgabe als Diakone, sondern als Evangelisten. Hört, hört. Petrus und Johannes sind ja auch Evangelisten, wenn man sich so anguckt, was die gemacht haben. Aber diese hier, die machen nicht einfach das Gleiche. Petrus und Johannes waren im Tempel. Das war ihr Bereich, ihr Betätigungsfeld. Sie sind entlastet und es heißt auch, es finden Priester zum Glauben. Auch eine große Anzahl von den Priestern nahm gehorsam den Glauben an. Vielleicht gerade erst jetzt, weil endlich hatten die beiden genug Zeit, sich den Priestern zu widmen. Stephanus macht es anders. Der geht zu den Hellenisten. Er besucht ihre Synagogen und bemüht sich um sie. Das hätte Petrus und Co. nicht auch noch gekonnt. Stephanus war der erste Diakon und er war auch der erste Märtyrer. Und das ist der Anfang der Vertreibungswelle, von der wir hören, die erste richtige Christenverfolgung hier. Aber das nur nebenbei. Die ersten Christen werden in der Folge verstreut über ganz Syrien, aber mit ihnen wird auch die gute Nachricht verstreut. Und die Saat geht auf und es wächst Frucht daran, neue Gemeinden, neues Leben. Der andere Diakon ist Philippus. Er ist, ich möchte sagen, der erste Straßenevangelist. Und er wirkt unter Samaritanern und Heiden. Mehr davon gibt es in der Bibelstunde am Mittwoch. Apostelgeschichte 8 ist ja ihm gewidmet. Dazu möchte ich herzlich einladen. Also, es wird immer Grund zur Beschwerde geben. Das ist völlig normal und eigentlich nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass die Beschwerde lösungsorientiert vorgebracht wird und im Vertrauen, dass im Vertrauen, im gegenseitigen Vertrauen nach Lösungen gesucht werden. Ach ja, ich würde gern eine Gebetsgemeinschaft mit euch jetzt haben. Seid so gut, beteiligt euch.